Matthias Weig, Götz W. Werner und Marc Friedrich. Sonst knallt's. Warum wir Wirtschaft und Politik radikal neu denken müssen. In mehr und mehr Ländern verfallen Menschen den Parolen rechter Populisten. Häufig aus Protest. Manche haben das Gefühl, in der Gesellschaft keine Rolle mehr zu spielen, viele sehen ihre berufliche Zukunft bedroht und andere fühlen sich sogar komplett abgehängt. Diese Gefühle sind keineswegs aus der Luft gegriffen. Tatsächlich war die Schere zwischen Arm und Reich noch nie so groß wie heute. Wichtige Entscheidungen werden von immer weniger Menschen in zunehmend mächtigeren Konzernzentralen getroffen. Mit Freiheit und auch mit Marktwirtschaft hat das immer weniger zu tun. Was läuft hier schief? In diesen Blinks wirst du erfahren, welche Verwerfungen in Wirtschaft und Politik einer gesunden Entwicklung entgegenstehen. Du wirst sehen, welche Umbrüche mit der Digitalisierung und anderen technischen Neuerungen auf uns zukommen. Und du wirst verstehen, warum wir komplett umdenken müssen, um all diese Herausforderungen zu meistern. Blink Nummer 1. Zu wenige besitzen zu viel und setzen damit den freien Markt außer Kraft. Den wenigsten, die eine Smarties-Packung aus dem Supermarktregal greifen, dürfte bewusst sein, dass sie das Produkt eines weltumspannenden Konzerns in den Händen halten. Doch selbst wer die Zusammenhänge kennt, hat Mühe, Lebensmittel zu finden, an denen kein Riesenkonzern verdient. Denn der Welthandel wird mittlerweile von sehr wenigen Unternehmen dominiert. Im globalen Lebensmittelmarkt sind es ganze 10 Konzerne. Hinter den unzähligen verschiedenen Marken, die wir in den Regalen sehen, verbergen sich Riesen wie Nestle, Mars, Kraft Heinz, Unilever und Danone. KitKat, After Eight und Smarties. Alle drei Marken gehören beispielsweise zu Nestle. Doch die dominierende Stellung auf dem Markt reicht den Konzernen nicht. Mit ihrer enormen wirtschaftlichen Macht im Rücken nehmen sie massiv Einfluss auf die Politik. Ein Heer von Lobbyisten versucht, wichtige Entscheidungen zugunsten der Wirtschaft zu beeinflussen. Dabei unterwandern sie politische Gremien und arbeiten teilweise direkt an Gesetzesentwürfen mit. Gegen diese Einflussnahme können sich Politiker nur begrenzt wehren, denn sie sind auf die großen Konzerne angewiesen. Bei einem fairen Wettbewerb zwischen kleineren Unternehmen wäre diese Abhängigkeit viel geringer und die Politiker hätten mehr Spielraum für unabhängige Entscheidungen zum Wohle der Bevölkerung. Ebenso fatal wie die Konzentration der Wirtschaftsmacht in den Händen weniger ist die ungleiche Verteilung des weltweiten Kapitals. Laut einer Untersuchung des Handelsblatts verfügen die 200 mächtigsten Finanzakteure der Welt über ein Anlagekapital von mehr als 40 Billionen Dollar. Das ist mehr als die Hälfte der weltweiten Wirtschaftsleistung und dreimal so viel, wie die Europäische Union jährlich erwirtschaftet. Doch statt diese unvorstellbare Menge Geld in sinnvolle und reale Unternehmungen zu investieren, spekulieren die Mächtigsten mit ihren Riesensummen am Finanzmarkt und tragen damit zusätzlich zur wachsenden Ungleichheit bei. Weil die kleinen Unternehmen nicht gegen die großen Konzerne ankommen, gibt es praktisch keinen freien Wettbewerb und die Realwirtschaft stagniert. Wäre das Kapital dagegen gleichmäßiger verteilt, könnten mehr Menschen in ihre eigenen Visionen investieren. Ihre Produkte würden dann auf einem freien Markt konkurrieren und alle hätten etwas davon. Momentan läuft es jedoch anders. Blink Nummer 2. Das momentane Finanzsystem schützt die Banken und schadet der Bevölkerung. Too big to fail. Zu groß zum Scheitern waren in der Finanzkrise 2008 die Banken. Sie seien systemrelevant und müssten deshalb mit Steuergeldern gerettet werden, hieß es. Doch die Frage bleibt, wer übernimmt hier Verantwortung für wen? Sehen wir uns an, wie es damals eigentlich zur Krise kam. Vor allem US-amerikanische Banken hatten im großen Maßstab Geld für Immobilien verliehen, die sich die Kreditnehmer eigentlich nicht leisten konnten. Diese sogenannten faulen Kredite wurden mit werthaltigen Papieren zu toxischen Wertpapieren kombiniert und Anlegern als sichere Investitionen untergejubelt. Erst als die Immobilienblase platzte, wurde das Ausmaß dieses Betruges klar. In jedem anderen Metier hätte ein solches Verhalten harte Konsequenzen. Einem Metzger beispielsweise, der frisches Fleisch mit Gammelfleisch vermischt, droht eine Gefängnisstrafe. Die betrügerischen Banken dagegen wurden mit öffentlichen Geldern in Billionenhöhe vor dem Zusammenbruch gerettet. Zwar mussten auch die Banken umgerechnet 300 Milliarden Euro Strafe zahlen, doch dies war nur ein Bruchteil ihrer auf unmoralische und illegale Weise erwirtschafteten Gewinne. Die sogenannte Finanzkrise war also nichts anderes als ein massiver Kreditbetrug an der Bevölkerung. Ein ähnlicher Betrug an der Bevölkerung war die Rettung der griechischen Banken und des griechischen Staates. 92% des Geldes, mit dem vorgeblich Griechenland gerettet werden sollte, kam nie dort an. Es floss stattdessen direkt an ausländische Banken, die dem bankrotten Staat in vollem Bewusstsein über das Risiko immense Summen geliehen hatten. Die griechische Bevölkerung dagegen bekam keine Unterstützung, sondern nur massive Einschnitte im Sozial- und Gesundheitswesen zu spüren. So können sich viele Griechen heute keine Krankenversicherung mehr leisten. Auch die unzähligen Milliarden Euro, mit denen die griechischen Banken gerettet wurden, waren Steuergelder, die die Menschen der Geberländer hart erwirtschafteten. Anstatt das Geld etwa in Bildung oder Infrastruktur zu investieren, wurden damit die kalkulierten Fehler einiger weniger Banker ausgebügelt. Banken müssen offenbar nicht für ihre Fehler haften. Dieses Signal ist ebenso fatal wie die Betrügereien selbst. Für die Banken und auch für die Steuerzahler. Blink Nummer 3. Finanzmärkte brauchen neue Regeln und gesellschaftliche Kontrolle. Nach der Finanzkrise von 2008 beteuerten viele Politiker, nun endlich würden den Finanzmärkten härtere Regeln auferlegt. Leider ist seitdem kaum etwas passiert. Dabei würden bereits 4 klare Regeln helfen, den Finanzmarkt zu stabilisieren und in den Dienst der Gesellschaft zu stellen. Erstens muss die kursierende Geldmenge in einem vernünftigen Verhältnis zur realen Wirtschaft stehen. 2016 etwa waren innerhalb der EU 1,1 Billionen Euro in Scheinen und Münzen im Umlauf. An den Finanzmärkten wurden indes Werte gehandelt, die in der Summe 10-mal so hoch waren, künstlich aufgeblasen und ohne realen Gegenwert. Zweitens. Wer Risiken eingeht, muss im Schadensfall auch die Verantwortung dafür übernehmen. Spekulieren Investmentbanken mit hohen Summen, so müssen sie auch die Verluste tragen, wenn sie sich verzocken und schlimmstenfalls pleite gehen. Drittens sollten aus diesem Grund sogenannte systemrelevante Banken verkleinert werden. Der Staat darf nicht so abhängig von riesigen Banken sein, dass er deren Verluste mit Steuergeldern auffangen muss. Und schließlich, viertens, muss die Eigenkapitalquote von Banken drastisch erhöht werden. Keine Bank würde dir 100.000 Euro leihen, wenn du selbst nur 1.000 auf dem Konto hast. Für die Banken gilt aber genau dieses Verhältnis. Sie müssen teilweise nur 1% Eigenkapital vorweisen, wenn sie sich Geld bei der Europäischen Zentralbank leihen. All diese Regeln würden allerdings nicht viel nützen, wenn niemand in der Lage wäre, sie durchzusetzen. Die Erfahrung zeigt, dass bisher keine der drei Staatsgewalten das Finanzsystem wirksam kontrollieren kann. Deshalb bräuchte es ein neues, unabhängiges Gremium, das über die Geldpolitik bestimmt. Eine Art vierte Staatsgewalt, die Monetative. Damit dieses wichtige Gremium möglichst unabhängig ist, sollte es jeweils für 4 Jahre direkt von den Bürgern gewählt werden. Nur so kann das Finanzsystem endlich einer starken gesellschaftlichen Kontrolle unterzogen werden. Blink Nummer 4. Im Berufsleben gibt es immer weniger Sicherheit und Kontinuität. Die zunehmende Digitalisierung unserer Gesellschaft führt zu Veränderungen in der Berufswelt, die weitreichende Folgen für uns alle haben werden. Damit kommt es zu einem Bruch mit den Gewissheiten, an die sich die Menschen seit der wirtschaftlich florierenden westlichen Nachkriegszeit hielten und die ihnen den sozialen Aufstieg ermöglichten. Bisher galt Folgendes. Jeder kann lebenslang in seinem erlernten Beruf arbeiten, oft sogar von der Ausbildung bis zur Rente im selben Betrieb. Allen ist ein sozialer Aufstieg möglich, dem ungelernten Arbeiter ebenso wie dem Ingenieur. Vorausgesetzt, man arbeitet fleißig und bildet sich fort. Dieser Aufstieg, die damit verbundene Anerkennung und das Gehalt stehen nicht zur Disposition, sofern kein persönliches Versagen vorliegt. Diese letzte Gewissheit gipfelte im sogenannten Peter-Prinzip. Alle werden so lange befördert, bis sie eine Position erreichen, für die sie eigentlich untauglich sind, und dort bleiben sie dann auch. Doch heute sind diese Versprechen von Karriere und Kontinuität längst passé. Sie passen nicht in unsere technologisierte und flexibilisierte Arbeitswelt. Der rasante technische Fortschritt verändert Berufsbilder sehr schnell. Arbeitnehmer müssen permanent umschulen. Viele frühere Ausbildungsberufe sind mittlerweile gänzlich obsolet. So wurden vor nicht allzu langer Zeit noch Lehrlinge 3 Jahre lang zum Fachlageristen ausgebildet. Nun arbeiten etwa beim Versandhandel-Giganten Amazon nur noch Ungelernte als Hilfskräfte intelligenter Maschinen. Kaum ein Arbeitsplatz ist noch sicher, denn nahezu alle Branchen sind einer unglaublichen Dynamik unterworfen. Wirtschafteten Betriebe früher jahrzehntelang in Ruhe vor sich hin, so wird heute ohne Rast rationalisiert, fusioniert und ausgelagert. Dazu passt, dass zunehmend befristete Verträge vergeben werden oder Mitarbeiter gar nicht mehr angestellt, sondern nur noch phasenweise von Zeitarbeitsfirmen gebucht werden. Immer mehr Menschen verlieren also ohne eigenes Verschulden ihren Arbeitsplatz und damit auch ihren sozialen Status. Die Gewissheiten von einst gibt es nicht mehr. Blink Nummer 5. Intelligente Maschinen werden herkömmliche Berufe weitestgehend überflüssig machen. Dass die Menschen noch vor einigen Jahrhunderten gänzlich ohne Maschinen auskommen mussten, ist heute kaum noch vorstellbar. Ganz selbstverständlich begleiten uns alle möglichen Arten von Maschinen im Alltag und im Berufsleben. Doch der Entwicklungssprung, den wir gerade erleben, wird für dramatische Veränderungen sorgen. Die Maschinen der Zukunft funktionieren nämlich völlig anders als alles bisherige. Das Stichwort heißt programmierbare Steuerungstechnik. Einmal von einem Experten programmiert, sind diese Maschinen in der Lage, sich selbst zu steuern. Viele dieser selbststeuernden Maschinen sind miteinander vernetzt und ermöglichen somit Produktionsprozesse ganz ohne menschliches Zutun. So kann zum Beispiel eine Produktionsmaschine benötigtes Material selbst im Lager anfordern. Die Maschine im Lager wiederum erkennt selbst, wann etwas nachbestellt werden muss und meldet dies dem Lieferanten. Durch diese intelligente Automatisierung werden nach Schätzungen von UN und Weltbank bis spätestens 2050 75% aller Arbeitsplätze wegfallen. Auch in vielen akademischen Berufsfeldern werden Maschinen Menschen ersetzen, weil sie einfach effizienter und zuverlässiger arbeiten. Die Leistung von Menschen ist immer von subjektiven Faktoren abhängig und nicht immer hundertprozentig korrekt. Einem Investmentbanker zum Beispiel mögen jede Menge Daten und detaillierte Analysen für Entscheidungsprozesse zur Verfügung stehen. Am Ende verlässt der Banker sich aber immer auch auf seine Intuition. Und die ist nun mal besonders fehleranfällig. Künftig werden also auch viele Investmentbanker von wenigen Mathematikern abgelöst, die Programmen vorgeben, nach welchen Parametern die Computer Entscheidungen treffen sollen. Diese Computer werden Teil eines selbstlernenden Systems sein, das sich eigenhändig auf der Basis von statistischen Erfahrungswerten optimiert. Darüber hinaus haben Maschinen bekanntermaßen den Vorteil, dass sie weder hungrig noch müde werden und sich auch nicht von süßen Katzenvideos oder Liebeskummer ablenken lassen. Maschinen sind ohne Zweifel die zuverlässigeren Arbeiter. So werden in absehbarer Zeit selbstfahrende Autos unsere vergleichsweise unsicheren Fahrkünste überflüssig machen und selbstfliegende Flugzeuge unsere Piloten. Es ist noch kaum zu erahnen, welche gigantischen gesellschaftlichen Umwälzungen diese Entwicklung mit sich bringen wird. Eines ist jedoch klar. Mit den bisherigen Instrumenten wird man nicht viel erreichen. Neue Wege sind gefragt. Welche das sein könnten, erfährst du im nächsten Blink. Blink Nummer 6. Statt der Arbeit sollte der Konsum besteuert werden. Brütest du auch jedes Jahr über deiner Steuererklärung und bist heilfroh, wenn du es wieder einmal geschafft hast? Vielleicht bleibt dir diese leidige Sache ja wirklich eines Tages erspart. Denn es spricht einiges dafür, die herkömmlichen Steuern komplett abzuschaffen. Das derzeitige Steuersystem ist nämlich äußerst ungerecht. Höchste Zeit, es zu reformieren. Vor allem die Besteuerung der Unternehmen geht zulasten der Arbeitnehmer und Verbraucher. Das klingt auf den ersten Blick paradox, ist aber leicht zu erklären. Alle Steuern, die Unternehmen zahlen, reichen sie sowieso an die Verbraucher weiter. Egal ob kleiner Handwerker oder großer Konzern. Sie alle kalkulieren ihre Steuern und schlagen sie auf die Preise ihrer Produkte auf. Steuern für Unternehmen bewirken also nicht, dass ein Teil ihrer Gewinne der Gemeinschaft zugute kommt, sondern erhöhen schlicht die Preise. Zum Schaden der Verbraucher. Doch damit noch nicht genug. Die Besteuerung der Unternehmen befördert zudem den Arbeitsplatzabbau. Während sich Maschinen nämlich in der Regel von der Steuer absetzen lassen, ist dies bei Arbeit nur begrenzt möglich und durch allerlei Sozialversicherungsabgaben wird die Arbeit sogar noch zusätzlich verteuert. Kein Wunder, dass Unternehmen Arbeitsplätze abbauen. Es ist einfach profitabler. Viel gerechter wäre dagegen eine Konsumsteuer, denn sie fiele an der richtigen Stelle an. Menschen müssten dann nicht mehr dafür bezahlen, dass sie arbeiten und Unternehmen nicht mehr dafür, dass sie Arbeit schaffen. Stattdessen zahlt derjenige, der etwas konsumiert. Dabei muss natürlich unterschieden werden zwischen dem Grundbedarf an Nahrung, Kleidung und so weiter und Luxusgütern. Der Schauspieler Johnny Depp etwa könne für seine 13 Häuser, sein Schloss und die 45 Luxusautos durchaus eine saftige Luxuskonsumsteuer zahlen. Blink Nummer 7. Ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle ist gerecht und gut für den Markt. Ein viel diskutiertes Instrument für die moderne Arbeitswelt ist das bedingungslose Grundeinkommen. Sein Vorteil? Es würde die Menschen vom Zwang befreien, nur für den Broterwerb einer unbefriedigenden Arbeit nachzugehen und somit einen wirklich freien Arbeitsmarkt schaffen. Von einem Arbeitsmarkt kann nämlich unter den gegenwärtigen Umständen gar nicht die Rede sein. Auf einem echten Markt haben die Akteure die Wahl zwischen verschiedenen Angeboten und können frei entscheiden. Diese freie Wahl ist nicht möglich, wenn die Arbeitnehmer unter dem Druck stehen, in jedem Fall etwas annehmen zu müssen, um sich selbst und ihre Familie zu versorgen. Erst wenn alle Menschen ein gesichertes Grundeinkommen hätten, also etwa 1000 Euro im Monat, entstünde ein echter Markt. Dann hätten alle Beteiligten die Freiheit, Angebote abzulehnen und auf bessere zu warten. Niemand würde mehr menschenunwürdige oder schlecht bezahlte Jobs machen müssen. Und wer putzt dann noch die Toiletten? Das wird der freie Markt klären. Vielleicht wird dann mehr in selbstreinigende Klos investiert. Und wenn keine technische Lösung gefunden wird, muss eben die Bezahlung so hoch sein, dass dieser Job attraktiv wird. Das Grundeinkommen wäre auch eine gute Antwort auf die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt. Wie wir gesehen haben, werden sich in naher Zukunft viele Berufsbilder stark verändern. Etliche Berufe werden ganz verschwinden. Ein Grundeinkommen würde es den Betroffenen ermöglichen, sich ohne Existenzängste entsprechend fortzubilden oder umzuschulen, um sich für neue Arbeitsfelder zu qualifizieren. Manche befürchten, mit einem Grundeinkommen würden die Menschen nur noch Fernsehen oder im Nichtstun versinken. Aber das entspricht nicht der Realität. Viele Menschen verrichten ihre Arbeit gerne oder aus einem bestimmten Bewusstsein und manche verfolgen mit ihrer Arbeit ein persönliches Anliegen, das sie nicht aufgeben würden, nur weil sie nicht mehr auf den Lohn angewiesen sind. Eine Stammzellenforscherin etwa, die monatlich 1000 Euro mehr auf ihr Konto bekommt, würde sich wohl kaum plötzlich entscheiden, den ganzen Tag im Bett zu bleiben. Konsumsteuer und Grundeinkommen sind also zwei vielversprechende Vorschläge. Es käme auf einen Versuch an. Das waren die Blinks zu Sonst knallt's von Matthias Weig, Götz W. Werner und Marc Friedrich. Die Kernaussage dieses Buches ist, dass die Konzentration der Konzerne, das Versagen der Finanzmärkte und die Digitalisierung uns zwingen, völlig neu über das Verhältnis von Arbeit und Entlohnung nachzudenken. Alternativen sind zum Beispiel neue Formen der Besteuerung und ein bedingungsloses Grundeinkommen. Hast du Feedback? Hat dir das geholfen? Wir geben uns sehr viel Mühe, die Kernaussagen der Bücher so aufzubereiten, dass du viel daraus mitnehmen kannst. Jeder Blink wird von mindestens 6 Menschen bearbeitet und geprüft. Sollte dir trotzdem etwas nicht gefallen, sag uns gerne Bescheid unter remember@blinkist.com.